Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Beim informellen EU-Gipfel heute, da ist die Gasversorgung ein wichtiges Thema. Europa diskutiert Gaskäufe etc. Doch diese Einkäufe der reicheren Länder, die haben fatale Folgen für den globalen Süden. Auch wenn mancher vielleicht glaubt, diese Länder holen sich das billige Gas jetzt aus Russland. Aber so ist es nicht überall. Einige leiden schon jetzt drunter, dass Europa Gas aufkauft, wo es nur irgend geht. Gaskauf also auf Kosten des globalen Südens. Hauptsache wir frieren nicht. Darüber möchte ich jetzt mit Professor Andreas Goldthau sprechen, Projektleiter im Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Kauft Europa dem globalen Süden das Gas weg?
Nun, was Europa macht, ist, es kauft in der Tat den Flüssiggasmarkt leer. Denn das russische Pipeline-Gas fällt ja de facto aus. Sukzessive weniger Gas kam an seit Februar 2022. Und nach Schätzung der Kommission brauchen wir etwa 50 Milliarden Kubikmeter an LNG zusätzlich pro Jahr. Und genau das trifft eben die stark wachsenden Schwellenländer, wo Energiebedarf hoch ist. Und damit vor allem Asien, Südostasien. Diese hatten versucht, vermehrt über LNG-Importe ihren Energiebedarf zu deckeln. Und die hohen Preise, die wir jetzt sehen, fungiert letzten Endes wie ein Importdeckel. Insofern, ja, wir kaufen denen das Gas weg. Und was wir sehen, ist auch natürlich, dass manche Länder schon seit Juli nicht mehr in der Lage waren, auch nur ein einziges LNG-Cargo vom Markt zu kaufen, beispielsweise Pakistan.
Mhm. Pakistan und Bangladesch, da sieht man also schon die Folgen der westlichen Gaseinkaufspolitik. Beschreiben Sie uns das doch mal, was in diesen beiden Ländern passiert momentan, was die meisten ja kaum mitkriegen in Europa.
Nun, da kommen wirklich in der Tat zwei Sachen zusammen. Das eine ist ein sehr knapper LNG-Markt mit den beschriebenen Effekten. Zum zweiten gibt es natürlich auch einen angespannten Kohlemarkt. Europa sanktioniert russische Kohle. Wir haben hier zusätzlichen Bedarf, da wir Gas ersetzen müssen. Und das bedeutet auch, dass am globalen Markt für Kohle der Preis nach oben geht. Wir reden hier von 400 Euro die Tonne gegenwärtig. Das ist im Vergleich mit 60 Euro die Tonne 2019, 2020 dramatisch hoch. Und beides zusammengenommen hat natürlich Effekte dort, wo Gas und Kohle gebraucht wird, also Elektrizität und Industriewärme. In Pakistan sehen wir, dass zum Beispiel Stromausfälle die Folge sind. Die Tarife für Strom wurden verdoppelt. Und das Ganze während erst einer Hitzekrise und jetzt während einer Flut. In Sri Lanka stellt sich das etwas anders dar. Da gibt es keine Devisenreserven mehr, die können sich keine Importe mehr leisten. Und Bangladesch hat jetzt die Energiesubvention verdreifacht, was fiskalische Konsequenzen haben wird. Das heißt, wir sehen an unterschiedlichen Ecken und Enden Stresspunkte in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Industrie.
Und wenn Kohle wieder attraktiv wird, wenn auch teurer, dann handeln wir ja uns mit diesen Entwicklungen auch noch ein ganz anderes zusätzlich großes Problem ein, nämlich die Emissionen werden noch mehr ansteigen, oder?
In der Tat, wir sehen ja auch jetzt schon, dass kurzfristig die betroffenen Länder auf Kohle setzen, obwohl der Kohlepreis nach oben geht, aber es ist etwas, was man am globalen Markt erhältlich hat und es ist vor Ort genug Kapazität für Kohleverstromung vorhanden. Was natürlich auch im Umkehrschluss bedeutet, dass Investitionen in Gasinfrastruktur unterbleiben. Also alles, was man jetzt nicht baut, um beispielsweise die Transition über die nächsten 10, 15, 20 Jahre zu managen, wird eben nicht stattfinden. Und damit haben wir ein zukünftiges Emissionsproblem, vor allem in Schwellenländern in Südostasien, die stark wachsen und damit auch einen hohen zukünftigen CO2-Ausstoß haben.
Sie haben kürzlich gesagt, Sie erwarten eine Entspannung auf dem globalen Gasmarkt erst für das Jahr 2025. Warum erst dann? Warum sehen Sie erst dann eine Besserung?
Das Problem im Gasmarkt ist ja vor allem ein Problem momentan im LNG-Markt, im Flüssiggasmarkt. Das ist ein ganz eigener, spezieller Markt, der global agiert. Und hier haben wir in der Tat eine Deckelung des Angebotes. Die USA werden erst 2024 signifikant mehr an Gas liefern können. In Katar sogar später, da kommt das sogenannte North Field online 2025, 2026. Dann in der Tat weitet sich das Angebot stark aus, aber bis dahin eben nicht. Und das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir in einem integrierten Energiemarkt leben und dieser Markt einfach schlicht letzten Endes bis zu dem Zeitpunkt ein Nullsummenspiel ist.
Was braucht es denn langfristig, um die Energieversorgung auch für den globalen Süden auf sicherere Füße zu stellen?
Das Allerwichtigste sind Investitionen. Im Moment, um eine Zahl zu nennen, haben zwei Drittel der globalen Bevölkerung nur etwa ein Drittel der Investitionen in Energieinfrastruktur und davon sind nur 20% saubere Energieinvestitionen. Und das muss sich einfach schlicht ändern. Das wird nicht einfacher werden. Also wir haben jetzt gerade Zinsanstiege weltweit. Der Gasmarkt ist volatil. Und die gegenwärtige unsichere Situation befördert natürlich auch nicht Investitionen. Aber das Ziel muss sein, wenn wir die Berechnung der Internationalen Energieagentur zugrunde liegen, etwa 600 Milliarden Euro, Dollar pro Jahr in saubere Energieinvestitionen zu leiten. Durchschnittlich sind es gegenwärtig 150. Wir müssen also den Faktor 4 erreichen bis 2030, um das Nachhaltigkeitsszenario zu erreichen. Und das muss das Ziel sein. Dort müssen wir hin.
Wo sehen Sie denn Ansätze, dass dieses Ziel erreicht wird?
Naja, ganz prinzipiell wird es wichtig sein, den privaten Sektor anzureizen. Das kann nicht alles öffentliches Geld sein. Die IEA, die Internationale Energieagentur, schätzt, dass es etwa 70% sein müssen, die vom privaten Sektor getätigt werden müssen. Und hier kann der Staat natürlich Dinge tun, vor allem staatliche Organisationen, die Entwicklungsbanken können hier mit reingehen, globale wie die Weltbank, aber natürlich regionale wie die Asiatische Entwicklungsbank. Wir müssen über innovative Finanzmechanismen nachdenken, Blended Finance, und wir müssen es halt einfach schaffen, für private Anbieter und Investoren einen sogenannten Case zu machen. Für die ist es oft zu risikoreich, in saubere Energieinfrastrukturen zu investieren, weil sie nicht wissen, ob sie diesen sogenannten Return on Investment erreichen, den sie benötigen, um das notwendige Kapital aufzubringen.
Gaskauf aus Kosten des globalen Südens, Einschätzungen und Vorschläge waren das von Professor Andreas Goldau, Projektleiter am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.